Wir fangen an und wenn da jemand zu spät kommt, das kommt zu spät. Aber wir wollen einfach Gott loben und preisen. Vater, ich danke dir, dass wir heute an diesem schönen Tag einfach dich wieder genießen durften und Sonnenschein und auch wie das Wetter auch immer spielt. Herr, wir danken dir für alles Liebe und Gute und wir nehmen alles aus deiner Hand. Auch dieser Abend soll ein gesegneter Abend sein. Herr, und wir fangen diesen Abend in Jesu Namen an und die Salbung und die Gnade Gottes soll über unser Leben sein. Herr, und die Geschwister, die noch unterwegs sind, die segnest du auch. Amen. Lass uns singen, die Berge verkünden.
Meinem Herrn, an seiner Gegenwart. Wir wollen treten in sein Heiligtum. Wir sind eingeladen. Herr, wir wollen uns freuen an dir. Dein Wort sagt, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Ich darf kommen. Ich bin dein Kind. Wie sind deine Kinder heute Abend? Wir sind eingeladen, Gäste Gottes zu sein. Halleluja, Halleluja. Es ist Gnade. Gnade, im Haus Gottes sein zu dürfen. Gnade, vor Gott treten zu dürfen. Gnade, mit Gott reden zu dürfen. Es ist ein Geschenk, nicht selbstverständlich. Heute Abend mein Thema, das ist ein sehr heikles Thema. Manche haben gesagt, wie kann man darüber was predigen? Ich kann's. Ich versuche es. Der Tod der Heiligen ist mein Thema. Sterben Heilige? Können Heilige überhaupt sterben? Stirbt ein Heiliger? Was ist der Heilige überhaupt? Wir wollen uns Gedanken machen über die Heiligen und den Heiligen selbst. Ich lade euch ein. Zuerst einmal ein paar Bekanntmachungen. Morgen früh um 10 Uhr haben wir Gottesdienst. Ich möchte euch dazu herzlich einladen. Das Thema wird sein, das Reich Gottes kommt. Eigentlich müsste man sagen, das Reich Gottes ist schon da. Und schon seit 2000 Jahren ist es schon da. Und das Reich Gottes ist inwendig in euch. Aber das Reich Gottes ist im Anbruch. Und das ganze Wochenende ist so ein Thema. Wir sind erlöst und wir warten auf die Erlösung. Wir leben in einem Spannungsfeld. Und darüber sprechen wir. Und deshalb auch das Thema heute. Der Tod der Heiligen, was es alles auch auf sich hat. Dann Sonntagabend, also morgen Abend, 19 Uhr, damit wir uns ein bisschen einüben in der Gegenwart Gottes, denn wir haben ab Dienstagabend in der Gegenwart Gottes mit unserem Bruder aus Nigerien, beziehungsweise Dubai, Afron Igo. Aber morgen Abend wird das Thema sein, Zeichen Gottes am Meer, Wind und Wetter. Was wir erleben in China, in Burma und sonst woanders, sind Zeichen, Endzeitzeichen. Gott, das Winde blasen, die Stürme toben, Erde zittert, Vulkane brechen aus. Es sind Zeichen, Zeichen in der Natur. Es bahnt sich was an. Es hat schon immer Erdbeben gegeben, aber nicht in so starker Intensität. So. Das morgen Abend wird auch ein Segnungsgottesdienst sein. Gleichzeitig, wir werden Gottes Gegenwart suchen und ja, uns nach Gott ausstrecken. Wie gesagt, ab Dienstag bis Freitag Afron Igo, Abend in der Gegenwart Gottes, jeweils 19 Uhr. Am Mittwoch kein Gottesdienst um 16 Uhr. Also nicht, dass jemand dann vor verschlossenen Türen steht. Okay, der Tod der Heiligen. Was für eine Rasse oder Sorte sind die Heiligen? Habt ihr so einen Heiligenschein? Wie erkennt man einen Heiligen? Früher, also vor 50 Jahren, als wir da in der Pfingstbewegung oder in Freikirche waren, dann konnte man die Schwestern, wenn man so in der U-Bahn saß, mit dem Hochknoten, also wissen, das sind besonders fromme Schwestern. Diakonissen erkennt man ans Häubchen. So, wie erkennt man Heilige? Wo kommen sie her? Wo gehören sie hin? Sterben Heilige? Sind Heilige angreifbar? Wie ist ein Heiliger? Gibt es heute noch Heilige? Ich denke, wir haben ein paar Heilige gehabt. Franz von Assisi, Mutter Teresa. Es ist erstaunlich, als ich in Indien war, sogar bei Pfingstler, da ist Jesus Bild und Mutter Teresa. Und ich habe gesagt, wie ist das möglich? Von Jesus kann ich mir vorstellen, dass sie da Bilder macht, in Indien und so weiter. Aber Mutter Teresa, ja, das ist eine Heilige bei uns. Und tatsächlich, wenn du dann siehst, was diese Frau geleistet hat, dann sind unsere Geschwister, die dabei waren, die haben gesagt, wir wollen mal so Mutter Teresa Heim besuchen. Wir haben in Kalkutta ja diese Sterbeklinik besucht, aber die wollen auch ein Heim irgendwo unterwegs besuchen. Die kamen käsebleich zurück, beide, Lothar und Timo. Die kamen käsebleich, die haben gesagt, weißt du, dass die dort Gott dienen. Die Leute, also die geistig behindert, die sind nicht so hier hygienisch sauber behandelt, die haben keine Rollstühle als solches, Speichel läuft und so weiter. Und diese Schwestern nehmen auf dem Arm, tragen sie durch und beten und haben Geduld und pflegen und so weiter. Also das ist schon Liebe. Da musst du sehen, das ist Liebe. Hier von Rudo, ein evangelischer Pfarrer, den haben wir getroffen, plötzlich, wir reden Deutsch, und sagte, wo kommen Sie her? Sage ich, aus Berlin. Und dann sagte er, ja, ich bin auch aus Berlin. Und dann erzählte er seine Geschichte als Pfarrer. Der hat nur einmal so auf der Durchreise mal das Haus von Mutter Teresa in Kalkutta besucht, die Sterbeklinik. Und dann plötzlich hat es ihn so gepackt, dass er aus ein paar Tagen, 3 Wochen geblieben sind, kam nach Hause, hat dann Urlaub genommen, war 3 Monate dort und jetzt ist inzwischen schon 3 Jahre. Und dann sagte er, weißt du, hier zu Hause in der evangelischen Kirche, da zählt man Nägel und dann diskutiert man über das und dieses und jenes und so weiter und man streitet sich um Lappalien, hier sterben Leute. Und hier habe ich mehr. Und dann hat er uns geführt zu einer jungen Frau, dann sagt, diese Frau wird heute Nacht nicht mehr, diesen Tag nicht mehr überleben. Und diese Frau hat dem ehemaligen evangelischen Pfarrer, der seinen Dienst quittiert hatte und jetzt den Sterbenden dient, ein Liebeslied vorgesungen. So, und auf der anderen Seite ist in der Männerabteilung, da war der Mann auch im Sterben. Und so weiter. Aber diese Leute, diese Liebe, Heilige, die kriegen nichts dafür, keinen Dank, keinen Lohn, die tun das. Und die passen überall, Heilige passen überall. Evangelisch, katholisch, freikirchlich, pfingstlich, spielt keine Rolle. Heilige sind universell. So, wenn ich so an die heiligen Menschen denke, irgendwo in der Geschichte, so die passen überall hin. Heilige. Was ist so Heilige? Ich werde nie vergessen, ich bin in Frankfurt am Main, am Bahnhof, junger Christ damals. Plötzlich kommen zu mir so schwarz gekleidete Herren, junge Herren. Wir sind Heilige der letzten Tage. Mich hat es umgehauen. Ich dachte in meinem Leben, du bist noch nie einem Heiligen wegen. Du bist jetzt Christ geworden. Und jetzt kommen die Heiligen der letzten Tage. Also Vertreter von Mormonen. Wir haben nett über Glauben uns unterhalten, aber ich habe gemerkt, die sind auch noch weit weg vom Heiligsein. So, dann fragte ich, habt ihr keine Fehler, macht ihr keine Fehler mehr, seid ihr perfekt? Man stellt sich Heilige als vollkommen vor, die machen keinen Fehler und so weiter. Die Heiligen können sehr zornig werden manchmal. Also wenn so die Heiligen so der Geschichte studieren, sogar unser Herr Jesus Christus, der konnte eine Peitsche nehmen und dann die Leute aus dem Tempel rausschmeißen und sich wie ein Wilder benehmen, Tische umgeworfen und das Opfer verscheucht, die Tauben da fliegen lassen, Wechsler ihre Tische umgestoßen, Heilige. Paulus sagt, wie ein Heiliger manchmal so aussehen kann und wir sind manchmal entsetzt. Wir denken, das ist ein Heiliger, so ein Pastor, Bischof, Papst. Das sind nicht Heilige, sind Menschen, so wie du und ich. Und Paulus sagt, seht doch eure Berufung, Brüder, schreibt an die Korinther, Kapitel 1, seht doch eure Berufung an. Das sind nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte in der Welt hat Gott sich erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Um das Schwache in der Welt hat Gott sich erwählt und um das Starke zu Schanden zu machen, das Niedrige in der Welt. Und das Verachtete hat Gott sich erwählt, was nichts ist, dass er das vernichte, was etwas ist. Gott hat das Niedrige erwählt. Heilige sind nicht bei den Großen zu suchen, Heilige sind bei den Kleinen zu suchen. Wenn du Heilige suchst und je einen Heiligen sehen möchtest, Jesus nahm ein Kind und stellte, das ist so ein Heiliger. Und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Heilige zeigen, wenn es Heilige gibt, dass aus Sünden noch Heilige werden können, dass Gottes Gnade noch waltet. Denn die Heilige kommen, alles Sünder. Und wenn ich so die Heiligen der Kirchengeschichte mal anschaue, das waren schon Ganoven. Augustinus, zuerst ein Lebemensch und das Leben in vollen Zügen genossen und dann sich bekehrt. So wie unser Bruder Groß, Erwin Groß, den ich da in Stuttgart hatte als Bäcker, der sich bekehrt hat und dann an seiner Bäckerstube, nachdem er Bäckerei aufgegeben hat, im Rentenalter, sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Und das mit Leuchtbuchstaben so an der Hauptstraße, wenn die Leute vorbeifuhren. Das sind Heilige. Sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Der Tod der Heiligen ist mein Thema. Heilig wird man, und ich will auf einen ganz kleinen, einfachen Nenner kommen, wie man ein Heiliger wird zuerst einmal. Bevor wir über den Tod sprechen, müssen wir zuerst mal über das Leben der Heiligen sprechen, kurz. Heilig wird man, du plus Gott. Wenn Gott in dein Leben hineinkommt, wirst du ein Heiliger. Kann es gar nicht mehr anders sein. Du plus Gott. Und plötzlich bist du etwas Besonderes, wenn Gott in dein Leben hineinkommt, wenn Gott mit dir ist, wenn Gott zu dir redet, wenn Gott sich in deinem Leben manifestiert, du plus Gott. Das ist Heilige. Und das muss man gar nicht groß sein. Das kann jeder von uns ein Heiliger werden. Du musst nur Gott aufnehmen in deinem Herzen. Im Johannesevangelium heißt, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Du bekommst plötzlich Autorität und die Herrlichkeit Gottes ist in dir. Du plus Gott. Und du bist schon bei den Gerechten, bei den Heiligen, bei den Seligen und bist in einer Loge des Himmels. Du plus Gott. Wir sind versetzt an himmlische Orte, denn Jesus ist das Haupt und wir sind seine Glieder. Für den natürlichen Menschen ist es unfassbar, undenkbar. Da war er noch vor 5 Minuten ein elender Sünder und jetzt lebt noch in Römer 7 und plötzlich ist er versetzt in Römer 8. Und so ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Römer 7, da betet der Paulus, ich, elender Mensch, wer kann mich erlösen, wer kann mir helfen, wer kann mich zurechtbringen? Und dann Römer 8 gleich beginnt es, ist jemand in Christus? Ist eine neue Kreatur. Für natürlichen Menschen undenkbar. Wie erkennt man die Heiligen praktisch? Weißt du, jeder kann sagen, ich bin heilig. Und die Briefe der Apostel wurden geschrieben an Heilige, nicht Verstorbene, sondern Lebende. Mich hat in Augsburg während einer Evangelisation eine Religionslehrerin mal versucht zu korrigieren und gesagt, Bruder, mach du das. Heilig kann man nur sein, wenn man gestorben ist und von Rom heilig gesprochen wurde. Nur der Papst kann sagen, dass der und der ist heilig und du musst gestorben sein. Denn, ich habe gesagt, aber hör mal, liebe Schwester, lies mal, wie steht im Korintherbrief, an die Heiligen zu Korinth. Und das waren keine perfekte Menschen, die haben einen Fehler gehabt. Also die Korinther, wenn ich so die Geschichte lese, was da alles drin passierte, an die Heiligen zu Galatien, an die Heiligen da und an die Heiligen in Rom, wo sie dort sind, in dem Haus und in dem Haus, grüße die Heiligen. Was ist ein Kennzeichen von Heiligen? Heilige lieben ihre Feinde, sind großzügig, haben ein weites Herz. Heilige verlangen nicht gleich nach Rache und Vergeltung, die können vergeben, können viel schlucken. Heilige haben reine Gedanken und Heilige halten sich an das Wort Gottes. Und Heilige sind das ein Produkt, ein Werk Jesu Christi. Johannes 17, Jesus betet, heilige sie, dein Wort soll sie heiligen. Heiligkeit ist nichts Äußerliches. Heiligkeit ist zuerst mal ein innerer Vorgang, was innen drin passiert. Zwei große Prediger des 19. Jahrhunderts, Moody und Spurgeon. Moody hat die Predigten von Spurgeon gehört und war so begeistert oder gelesen, war so begeistert und dachte, ich möchte diesen großen Prediger, den Fürsten der Prediger mal sehen und hören und so weiter. Und dann kommt Moody nach London aus Amerika und hört eine Predigt oder will eine Predigt hören und was passiert? Moody begrüßt Spurgeon, also Spurgeon wird begrüßt von Moody an der Tür mit einer rauchenden Zigarette. Weil Spurgeon hat sogar Reklame gemacht für Zigaretten und so weiter. Da muss man sich vorstellen zu der Zeit, das war noch nicht so eine Sucht, wie es heute ist. Und so weiter, macht Reklame und dann ist Moody entsetzt und fast bleich und sagt, Bruder Spurgeon, Sie rauchen. Ja, sagt er, warum soll ich das nicht rauchen dürfen und so weiter. Und pfeift da oder zieht an seiner Zigarette und dann sagt Moody, das ist doch Sünde. Aber dann sagt Spurgeon, aber Sie, Bruder Moody, Fett sein ist auch Sünde, weil er war ziemlich fett und dick, das ist genauso Sünde. Und was ist schlimmer, jetzt wird es pfaffen, also rauchen oder fett sein. Und er sagte, fett sein ist auch Sünde. Und da waren beide platt, beide platt. Was ist Sünde? So, wir gucken immer auf das Äußere, also wie man sich benimmt und so weiter. Und in derselben Weise, wie ich rauche, in derselben Weise, wie Sie fett sind, können wir also beide Heiliges sein. Und ich möchte Ihnen nicht absprechen, Ihre Heiligkeit. Und Sie bitte sprechen Sie mir auch nicht diese Heiligkeit ab. Und wir sind quitt. Heilige haben Sie auch gestritten. Wenn ich daran denke, jetzt schon Wesley und Whitefield. Und die haben sich so verkracht, die beiden Brüder, dass in einer Diskussion irgendwo wurde mal gefragt, Wesley wurde gefragt, was denkst du, wird Bruder Whitefield im Himmel sein? Dann sagt er, ja, der wird schon im Himmel sein, aber ganz weit weg, dass ich ihn nicht sehe. Und das sind Heilige, sind Begründer des Methodismus, Erweckungsprediger. Und Gott wirkte so gewaltig durch die Brüder. Und du siehst, und Und die haben sich einander nicht verstanden. Zuerst haben sie miteinander gearbeitet und dann kam irgendwas dazwischen. Und Whitefield hat, nachdem das alles so war und der Trennung, hat so gewaltig gepredigt, dass wenn er von der Hölle predigte, die Leute, die Masten hochgestiegen sind, da hat die Hölle so heiß gemacht. Also, und die Heiligkeit Gottes war gewaltig. Bei beiden. John Wesley, wenn der gepredigt hat, die Leute waren vom Geist erschlagen, heißt es bei ihm. Die mussten sogar mit Schubkarren heimgefahren werden, weil sie 3 Tage nicht zu sich kamen. Man muss sich vorstellen, das ist Ruhen im Geist. Leute, was wir manchmal so erleben in den charismatischen pfingstlichen Kreisen, das ist ein Klacks. Und so weiter. Gott wirkte durch beide, bestätigt sich durch beide und dergleichen. Und beide dienten dem Herrn. Weit weg, drüben, auf der anderen Seite. Der wird schon im Himmel sein, aber der Himmel ist so groß. Kein Problem. Heilige. Unsere Heiligkeit ist das Werk Gottes, nicht unser Werk. Das Werk Gottes. In 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 23 und 24 lese ich hier: Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Gott muss uns heiligen. Ich kann mich nicht heiligen. Ich kann mich nicht verbessern. Ich streng mich an und dann lese ich in Römer 7, das haben wir diese Tage gehabt, und ich kann mich nicht erlösen. Gott des Friedens heilige euch durch und durch, und euer Geist samt Leib und Seele müssen bewahrt werden oder behalten werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist der, der euch ruft, und er wird es auch tun, was er sich vorgenommen hat. Also Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Das ist also, wenn wir uns über Heilige unterhalten. Heiligkeit ist vom Heiligen Geist abhängig, dass ich dem Heiligen Geist offen bin, mich vom Heiligen Geist leiten lasse, denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Gottes Kindschaft erkennt man nicht, dass man irgendwo in eine Partei eingetreten ist oder irgendwo in einem Kirchenregister steht. Kind Gottes ist man, wenn der Heilige Geist einen leitet. Und nicht alle, die sagen, ich bin ein Christ, sondern wirst du auch vom Heiligen Geist geleitet. Das ist ein sehr wichtiges Kriterium zu erkennen, bin ich ein Kind Gottes oder nicht, bin ich vom Heiligen Geist geleitet, kann Gott mich aus der Wüste rausführen, aus Ägypten rausführen, aus der Gefangenschaft rausführen, aus der Abhängigkeit von Menschen herausführen, kann Gott mich befreien von Materialismus oder was es auch immer ist, dass ich diese Dinge nicht mehr brauche und dass ich abhängig von Gott bin. Schafft es der Heilige Geist, und in dem Maß, wie der Heilige Geist uns schafft, in dem Maße hinterlassen wir Spuren und sind Heilige. Heiligkeit ist ihm, gleichgestaltet zu sein, Jesus ähnlicher zu werden. Jesus ähnlicher zu werden. Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht heilig werden, weil von uns aus schauen wir immer rückwärts. Vergangenheit. Deshalb konnten die Heiligen auch vergeben, weil sie so voll Heiligen Geistes waren, weil sie so voll Liebe waren. Ach, Gott hat uns so viel vergeben, warum soll ich dem diesen Lappalien nicht verzeihen und vergeben? Der Heilige Geist bringt mich auch in Verbindung mit Gott, und in dem Augenblick, wo ich mit Gott in Verbindung bin, bin ich ein Heiliger. Denn du kannst mit Gott nicht in Verbindung sein ohne der Heiligkeit. Und die Bibel sagt, der Herr sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Wenn du mit Gott verbunden bist, mit dem Haupt, dann bist du ein Heiliger. Auch wenn du noch voller Fehler bist und noch voller Mängel bist und so weiter. Und entdeckst, bei mir fehlt noch so viel. Der Heilige Geist bringt dich in die Gegenwart Gottes. Und wenn Gott bei dir wohnen darf, dann ist einfach Heiligkeit da. Ein Heiliger zu sein bedeutet, in der Familie Gottes oder zu der Familie Gottes zu gehören, ein Glied am Leibe Jesu Christi zu sein. Und jetzt komme ich zu dem Tod der Heiligen. Also du weißt, was ein Heiliger ist. Nobody is perfect. Heiliger ist kein Pharisäer und kein Pietist und kein Scheinheiliger. Und weißt du, wenn wir denken, wir sind heilig, dann sind wir schon unheilig. Denk nur an den Pharisäer, der im Tempel betet und sagt, Gott, ich danke dir, dass ich das tue, Zehnten zahle, Mitglied bin von meiner Kirche und dass ich alle Pflichten, religiösen Pflichten erfülle und so weiter. Und ich danke dir, Gott. Und ein Heiliger schaut nicht runter auf den Nachbar links und rechts, weil der merkt, du, ich bin aus dem gleichen Holz geschnitzt. Wenn die Gnade Gottes mich nicht halten würde, ich würde es nicht überleben. Und was ich bin, bin ich allein aus Gnaden. Deshalb auch dieser Pharisäer, Saul von Tarsus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in Schwachen mächtig. Und dann sagt er, am liebsten möchte ich nichts sein, gar nichts sein. So wird man ein Heiliger, nichts sein. Der Tod der Heiligen steht so nicht wahrscheinlich in der Bibel, aber bei euch steht es in der Bibel, weil ihr Martin Luther Text habt wahrscheinlich. Der Tod seiner Heiligen, Psalm 116, Vers 15. Der Tod seiner Heiligen ist wertgehalten vor dem Herrn. Der Tod seiner Heiligen. Eine andere Übersetzung sagt, kostbar ist in den Augen das Sterben der Frommen. Welches Sterben ist wohl gemeint? das Sterben der Frommen, das Absterben vielleicht. Ich möchte abnehmen und er soll in mir zunehmen. Dieses Sterben ist wohl gemeint wahrscheinlich, dieses Absterben. Denn ein Heiliger kann nicht sterben. Ich denke nur an Hiob, wir haben gestern das kurz betrachtet. Satan, du kannst alles mit ihm machen, aber bitte taste seine Seele nicht an. Taste seine Seele nicht an, denn die Seele ist das Wichtigste, was Gott den Menschen gegeben hat und so weiter. Der Tod würde uns von Gott wegreißen, wenn es das Sterben tatsächlich gäbe. Aber dieses Absterben, ich muss abnehmen und er muss zunehmen, das ist, was Gott will. Das ist unsere Heiligung, ohne welche wir nicht den Herrn sehen können. Aber eine moderne Übersetzung, und da mag ich wieder diese moderne Übersetzung, da haben sich die Leute wieder Mühe gemacht und auch sich versucht, richtig zu übersetzen. Da heißt es in Psalm 116, Vers 15, der Herr lässt die Seine nicht untergehen. Klingt schon ganz anders. Der Herr lässt die Seinen nicht untergehen, dafür ist ihm ihr Leben zu wertvoll. Der Herr lässt die Seinen nicht untergehen, dafür ist ihm ihr Leben zu wertvoll. Herr, und dann verstehe ich auch den Inhalt, denn wir müssen im Kontext, im Zusammenhang lesen, diesen Vers oder diesen Abschnitt. Herr, ich gehöre dir mit Leib und Leben, darum hast du mich vom Tod befreit. Also, der Herr lässt die Seinen nicht untergehen. Die Heiligen, die gehen nicht unter. Auch wenn der Teufel sich aufmacht und gegen die Heiligen kämpft, und wir sehen in der Endzeit, im Augenblick ist Stille vor dem Sturm. Der Antichrist macht alles mobil, zieht alle Register, bereitet alles vor und wird gegen die Heiligen aufmarschieren. Und er wird gegen die Heiligen streiten, kannst du es vorstellen. Und da heißt es sogar überwinden, was es auch immer heißt. Wir machen das am Sonntagabend ein bisschen weiter. Und da heißt es hier, der Herr lässt die Seinen nicht untergehen. Ist das nicht köstlich? Ist das nicht gewaltig? Er lässt mich nicht untergehen. Mir steht manchmal das Wasser bis hier. Und die Gurgel schon. Aber der Herr lässt mich nicht untergehen. Er wirft mir das Seil zu, streckt mir seine Hand aus. Er lässt mich nicht untergehen. Denk an Petrus, der auf dem Wasser geht. Der Herr lässt die Seinen nicht untergehen. Egal was seine Situation ist, ich mache dir Mut. Gestern habe ich von dieser Frau erzählt, die mir geschrieben hat in ihrer Not. Ich kann bald gar nicht mehr glauben. Der Mann, die Arbeitsstelle verloren, Kind ist krank geworden, die Ehe unter Spannung jetzt und so weiter. Und was soll noch aus uns werden in ihrer Not? Der Herr lässt uns nicht untergehen, Geschwister und Freunde. Gott hat unsere Erlösung sehr teuer bezahlt. Sein Sohn hat er dafür gegeben. Jesus hat unheimlich viel gewirkt für unser Heil und Erlösung und er hat sein Leben gegeben. Und wie sollte das alles umsonst sein, wenn Gott uns sterben und untergehen lassen würde? Weißt du, Gott gebraucht manchmal unsere Misslichkeiten, unsere Ungeschicke und menschliche Fehler, sogar Fehler von anderen, aber er lässt die Seine nicht untergehen. Ich hab schon euch diese Geschichte erzählt von diesem Bibelverkäufer aus der Schweiz oder Frankreich, und dieser Bibelhändler hat Bibeln verkauft, dann kommt ein Atheist, sitzt im Abteil, und er kommt zu einem Atheisten: Was haben Sie da? Bibeln, Wort Gottes, und schwärmt vom Wort Gottes. Und dann sagt er: Wie viel haben Sie da? Kauft den ganzen Koffer ab, was er da so hatte in seiner Tasche, kurbelt das Fenster runter und schmeißt zum Fenster raus. Unser Bruder ist so enttäuscht und sagt: Herr, dein teures Wort hat dieser Mensch zum Fenster rausgeworfen. Und er hat gesagt: Herr, guck mal, ich diene dir und ich muss das miterleben, dein Wort wird zum Fenster rausgeworfen, quittiert seinen Dienst, sagt: Herr, ich muss mir einen anderen Beruf besorgen und ist niedergeschlagen und mutlos. Die Geschichte geht weiter. An dem Tag will ein junger Mann, Alexander, sich das Leben nehmen und liegt auf den Bahnschienen und hängt über Bahnschienen und weiß, jetzt kommt ein Zug und er möchte einfach Schluss machen mit dem Leben. Sein Leben hat keinen Wert. Und während er so über die Schienen liegt, guckt er im Graben, genau an der Stelle, liegt ein Koffer. Der denkt: Was ist da drin? Und steigt auf, also geht runter, macht den Koffer auf, ein ganzer Koffer voller Bibeln. Der sagt: Das gibt's doch nicht. Für mich, wo ich mir das Leben nehmen möchte, ein ganzer Koffer Bibeln, bekehrt sich und wird einer der feurigen Evangelisten damals in der Schweiz und predigt. Und er sagt: Ich möchte in der Ewigkeit dem Mann danken, der mir dort an der Stelle, wo mir das Leben nehmen wollte, einen ganzen Koffer Bibel bereitgestellt hat. Wenn er gewusst hätte, was das für eine Geschichte hatte. Manchmal, wir verstehen die Geschichte nicht, bis die Ewigkeit kommt. Der Tod der Heiligen. bis wir in der Ewigkeit sind und so weiter. Und ich möchte dem Mann danken. Und er ist in einer großen Versammlung in Genf und predigt und sagt, ich möchte dem Mann Dankeschön sagen für den ganzen Koffer Bibeln. Und unser alter Bruder, der seinen Dienst quittiert hat, Bart gewachsen, ein bisschen runtergekommen, verwildert und einfach entmutigt seinen Dienst quittiert und hört, ich möchte dem Mann danken. Und so weiter, mit dem ganzen Koffer Bibeln. Am Schluss von der Predigt geht er auf den Bruder zu und sagt, Bruder, kannst du mir sagen, wann das war und wo das war? Und genau, das war genau die Situation, genau der Augenblick und so weiter. Und dieser Bruder Alexander hat später nachher die Genfer Bibelgesellschaft gegründet. Und als Dank für den ganzen Koffer von Bibeln. Und du siehst, was für ein Segen durch diesen Mann geworden ist. Verstehst du, der eine erlebt eine Niederlage, eine Schlappe und ist entmutigt und schmeißt den Dienst ab wirft den Dienst ab und sagt, ich mache nicht mehr weiter. Weißt du, vielleicht war der Dienst von diesem Bruder hier erfüllt. Verstehst du, sollte ein anderer kommen, dieser Alexander, und sollte jetzt diesen Dienst viel weiter ausbauen und die Genfer Bibelgesellschaft begründen damit und Bücher schreiben und ein begeisterter Bibellehrer und Prediger werden, weil sein Leben da gerettet wurde. Weißt du, manchmal denkt man, ja, was ist mein Leben wert? Was für einen Sinn hat? Wir haben alle eine Sternstunde in unserem Leben. Und nicht viele Sternstunden, wir haben eine Sternstunde, höchstens zwei, aber normalerweise meistens eine Sternstunde. Ananias in Damaskus hat eine Sternstunde gehabt, der Tod seiner Heiligen. Weißt du, wenn die Heiligen so richtig aufblühen und aufgehen und die Arbeit erfüllt haben, der Herr sagt, komm heim, jetzt hast du deine Arbeit getan. Der Bruder steht da und er konnte nachher nur noch getröstet werden und dankbar sein. Guck mal, unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Der Tod der Heiligen. Jetzt muss man verstehen und verarbeiten, auf der Zunge zergehen lassen, was er so alles auf sich hat. Der Herr lässt die Seinen nicht untergehen, auch wenn sie entmutigt sind, auch wenn sie sagen, ich quittiere alles. Und manchmal denkt man sich, oh Gott, guck mal, wir haben den Jakobus in der Bibel. Der Herr hat 3 Jahre lang investiert in ihm und was wird? Der wird geköpft. Und der Nächste, der dran ist, das ist der Petrus. Der eine wird befreit. Warum hat der Herr den einen nicht befreit und den anderen befreit? Wir wissen es nicht. Der eine war schon früh vollendet. Vielleicht. Und der andere, Petrus, der hat noch eine Mission gehabt. Und ich denke hier an Stephanus. Da Saul von Tarsus sich bekehrte, verdanken wir dem Stephanus, der sein Leben opfert. Und der Zeuge, Paulus, Saul von Tarsus ist der Zeuge und er sagt, ja, der ist des Todes schuldig, ich weiß von der Schrift her und hat ihn in eine Diskussion verwickelt und ihn zu Tode gebracht und so weiter und das hat ihn nicht mehr losgelassen. Und er sieht, sein Angesicht strahlt wie das Angesicht eines Engels, der stirbt. Aber Saul von Tarsus wird einer der größten Missionare und der das Christentum sehr stark beeinflusst und auch begründet hat. Tertullian hat einmal gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Satan wütet gegen die Heiligen. Satan möchte sie vernichten, aber ich darf euch eines sagen, Gott sitzt am längeren Hebel. Halleluja. Gott hat den längeren Atem. Satan weiß, dass er kurze Zeit hat, Offenbarung 20, Vers 3. Er versucht, alle Register zu ziehen, ganz besonders jetzt in der Zeit, wo wir leben. Du wunderst dich manchmal, warum habe ich solche massive Angriffe an Seele, Geist und Leib? Danke Gott. Danke Gott. Weißt du, dann nimmst du der Schlange das Gift und den Stachel raus. Danke Gott und sagt, ich weiß, der Tod der Heiligen ist wertgeachtet, wenn du diese Stelle nimmst. Oder der Herr lässt die Seinen nicht untergehen, wir werden durchkommen, wie auch immer. Verzage nicht in dunklen Stunden, zweifle nie an Gottes Macht. Was er zusagt, das hält er ganz gewiss. In Offenbarung 20, Vers 8 lese ich weiter. Und es wird hinausgehen, die Nationen zu verführen und sie in Krieg verwickeln, gegen die heilige Stadt versammeln und so weiter. Und die Zahl wird sein wie Sand am Meer. Also das wird der Antichrist in der Endzeit mobil machen und so weiter. Und Satan wird gegen Gott nichts ausrichten können. Aber er wird alle Register ziehen. Satan wird die ganze Welt verführen. Wir erleben auch, wie schwer es ist, heutzutage den Glauben auszuleben. Und deshalb haben wir so wenig Heilige. Wir haben so viele Bischöfe, wir haben so viele Priester, wir haben so viele Pfarrer, wir haben so viele Missionare und Evangelisten. Aber was uns heute fehlt, sind Heilige. Menschen, die ihren Glauben leben, die ausleben. Einfach, was Gott sagt, wir leben und wir lassen uns nicht unterkriegen. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Das gilt für unsere Zeit, nicht für damals, aber damals galt es ja auch schon. Wir müssen also auf satanische Angriffe gefasst machen, sonst würde dieses Psalmwort nicht drinstehen. Satan weiß, ich habe nichts zu verlieren, also gib ihm. Und deshalb zieht er alle Register gegen dich, und in dem Moment, wo du läufst, fängt er an zu jagen, dich zu jagen. Wo du ein bisschen nachgibst, wo du ein bisschen Schwäche zeigst. Deshalb, eines ist wichtig, dem Teufel gegenüber keine Schwäche zeigen. Kein Mitleid oder dass du sagst, oh nein. Dann, du solltest erst Gott loben und preisen und sagen, Teufel, rutsch mir den Puckel runter. Und das sage ich. Ob du das machen willst, ist mir egal, aber es klingt vielleicht für manche gotteslästerlich, oder man soll diese unsichtbaren Mächte nicht lästern, steht mal in der Bibel, aber der Teufel hat ausgespielt, der Teufel hat verloren, der Teufel ist besiegt, der Schlange ist der Kopf zertreten. Was wollen wir uns groß mit diesem Lumpen abgeben? Für mich ist ein Lump. Ankläger der Brüder und so weiter. Ich schaue auf Jesus und für ihn habe ich keinen Platz. Und ich kümmere mich nicht. Aber der zieht alle Register. In dem Augenblick, wie du die Sache ernst nimmst, deine Reaktion entscheidet über Sieg und Niederlage. Wie reagierst du auf Angriffe, auf Verleumdung, auf Kritik, auf Mobbing? Wie reagierst du auf Beleidigung? Da rein, da raus. Das ist das Beste. Auf Durchzug. Gar nicht reagieren. Und da beißt sich der Teufel die Zähne aus, wenn du nicht darauf reagierst. Aber wenn du schon ernst nimmst oder darauf hinhörst, oder was hat er gesagt? Und du nachhakst. Dieses Nachhaken, das ist Sünde. Traurig ist es, dass Menschen das nie lernen. Weißt du, wir sollten es eigentlich wissen und schon gelernt haben. Satan und seine Dämonen versuchen alles Mögliche, dich gegen Gott aufzuhetzen. Sag deinem Gott ab, guck mal, es bringt nichts. Offenbarung Kapitel 20, Vers 9. Und sie zogen herauf und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und Gott hat mit Feuer geantwortet. Und fraß, verschlang sie alle auf. Also Gott ist es, der für uns streitet. Gott wird sorgen, auch wenn der Feind dich von überall umlagert. Gott wird mit seinem feurigen Heer den Feind vernichten. Und du musst nicht Angst haben. Weißt du, wir haben in der Bibel im Alten Testament ein Bild. Da ist ein junger Mann und er sagt, oh Herr, guck mal, wir sind umzingelt. Aussichtslos, unsere Situation ist aussichtslos. Und bete, bitte, bitte. Und der Prophet sagt, ich muss nicht beten. Ist es interessant, was der Prophet sagt hier? Ich bete auch nicht. Ich werde auch Gott nicht suchen, groß, dass Gott eingreift. Ich bete nur eines. Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehen möge, dass bei uns mehr sind als bei denen. Und dann öffnet der Herr dem jungen Mann die Augen und er sieht, wir sind umgeben von einem Berg voll feuriger Rosse. Was du brauchst, ist nicht, Herr, streite, Herr, kämpfe, Herr, tu das und so weiter. Du sollst nur bitten, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe, dass bei uns mehr sind als bei denen. Bei uns sind mehr. Der in euch ist, der ist größer als der in der Welt ist. Und dann hört der Bammel auf, dann hört die Verzagtheit auf, dann hört die Ängstlichkeit auf. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, sagt Christus. Herr, öffne ihm die Augen. Und weißt du, was wir brauchen, um wirklich Heilige zu sein, zu bleiben und zu leben? Offene Augen, dass wir die Gegenwart Gottes permanent sehen. Dass bei uns mehr sind. Dass um uns der ganze Himmel steht. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dann die ganzen heiligen Engel Gottes und himmlische Heerscharen. Legionen. Legionen stehen um dich herum. Du bist nicht allein. Und dann macht dich kühn und mutig, hinzugehen. Und du weißt, ich habe Rückendeckung. Hinter mir ist der ganze Himmel. Du brauchst eine Begegnung Gottes, dass du den offenen Himmel siehst und den Berg voll feuriger Rosse. Das ist der große Unterschied. Dann siehst du nicht mehr die Probleme. Und er zog herauf und umzingelte das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und Feuer kam aus dem Himmel und verschlang sie alle. Die sind nicht mehr da. Seine Heiligen, das sind all die, die zu Gott gehören, die mit Gott leben, die ihr Leben nicht wertgeachtet haben, einfach in die Bresche geworfen haben. Das sind die Heiligen. Der Tod der Heiligen ist, dass sie ihr Leben gar nicht wertachten. Und ich denke, das sind die Menschen, die die Welt verändern. Das sind die, die Geschichte schreiben werden, wie eine Esther. Komme ich um, so komme ich um. Ich gehe. Ich gehe. Ich vertraue Gott und mir selbst. Ich gehe. Komme ich um, so komme ich um. Heilige, die haben keine Angst vom Sterben. Die können nicht sterben. Und wenn sie sterben, die wachen drüben als Sieger auf. Denk nur an Stephanus. Denk an die vielen anderen, die ihr Leben gelassen haben und ihr Wert nicht geliebt haben und ihr Leben nicht geliebt haben. Nach Offenbarung Kapitel 20, Vers 8, Satan wird tatsächlich gegen Gott und die Heiligen kämpfen. Tatsächlich. Und Satan wird sie alle verführen. Aber der Herr lässt die Seinen nicht untergehen. Für mich so groß. Er weiß ganz genau, der Teufel wird alles versuchen, dass der Sturm so stark und mächtig dir ins Gesicht bläst. Und ich denke nur an die Jünger auf dem See Genezareth. Wir sind alle auf der Überfahrt von hier nach drüben. Und der Sturm blies ihnen kräftig und mächtig und heftig ins Gesicht. Und zuerst mal ruderten sie. Und Geschwister, das ist, was wir als Menschen machen. Wir strengen uns an, wir rudern, wir strengen uns an. Herr, ich komme in deinem Namen, in deiner Kraft, in deiner Hilfe, in deiner Macht, in deiner Stärke. Klappt nichts. Und weißt du, was dann passiert? Meister, siehst du nicht, dass wir verderben? Und unser Herr Jesus, der schläft. Warum konnte der Herr Jesus bei solch einem heftigen Sturm, wo die Jünger verzagten, im Boot schlafen? Er schlief, weil er wusste, mir kann nichts passieren. Ich bin Gott, ich bin Herr. Ich bin Herr der Dinge. Und weißt du, und die Jünger hätten nicht verzweifeln müssen, die hätten sagen müssen, solange Jesus hier im Boot ist und schläft, kann uns nichts passieren. Ich muss dir vorstellen, wenn damals das Boot untergegangen wäre, die ganze Kirche wäre untergegangen, die ganze Gemeinde, das ganze Reich Gottes wäre untergegangen, die ganze Vision Gottes, das ganze Neue Testament wäre untergegangen. Gott hätte es nie zugelassen. Der Herr schläft. Und dann, Herr, siehst du nicht, dass wir verderben? Der Tod der Heiligen, die müssen fix und fertig sein, damit sie den Heiland wecken. Wir sind manchmal nicht fix und fertig, Geschwister. Ich ruder noch, oh Gott, solange ich noch rudern kann, solange ich noch steuern kann, solange ich das noch im Griff habe, solange ich noch eine Tablette da im Schrank habe und solange ich noch ein paar Tropfen habe und solange ich noch einen guten Rechtsanwalt habe und solange ich noch da paar Geschwister habe, paar Seelsorgerhelfer und noch ein bisschen Gemeinde hinter mir noch und so weiter, ich ruder. Aber der Moment, wo der Herr eingreift, ist der Moment, wo ich sage, Herr, siehst nicht, dass wir verderben. Wir müssen dem Tod nahe sein. Das Wasser muss uns bis hier stehen. Herr, siehst du nicht, dass wir verderben. Und in dem Moment steht der Heiland auf und macht nur so. Und Wind und Wetter legt sich. Der macht nur so. Wind, sei still, beruhige dich. Und du siehst, dass hier der Herr gegen den Wind sprach, das waren Dämonen, das waren Mächte, das waren Gewaltige. Wir haben gestern davon gesprochen. Das waren Fürsten. Und die haben alles versucht, das Volk Gottes zu vernichten. Der Teufel wird alles dran setzen, dich fertig zu machen. Wenn er dich nicht mit Sünde fertig bringt, dann versucht er mit Essen dich fertig zu machen. Wenn er dich mit Essen nicht fertig bringt, dann versucht er dich mit Anfechtungen, alle möglichen Fantasiebilder und Gespenster und Verführung und so weiter, dich fertig zu machen. Kann er das nicht, dann versucht er dich zu zwicken. Und dann lässt er Beulen aufgehen und dann lässt er da Krebse kriegen und dann lässt er alles mögliche Metastasen streuen. Und wenn er das nicht kriegt, dann versucht er mit der Familie, dass das alles auseinanderbricht, dass alles pleite ist. Dann versucht er mit Finanzen. Also er versucht alles mit Äußerlichen. Du sollst deinem Gott absagen, wie der Hiob hier. Beruf, Geschäft, Familie, Gesundheit, Körper. Und natürlich, das ist am schlimmsten, wenn dann der Körper angegriffen wird. Aber der Herr wird uns nicht untergehen lassen. Der Herr wird uns nicht verderben lassen. Der Herr wird uns nicht ertrinken lassen. Im letzten Moment, der Heiland steht auf und solange du den Heiland im Boot hast, musst nicht verzweifeln. Musst nicht verzweifeln. Und ich denke auch bei der Überfahrt von Paulus, weißt du, Paulus hat eine Vision gehabt und solange Gott in dir ist und du diese Vision in deinem Herzen hast, kann dich kein Tod und Teufel unterkriegen. Gott erlaubt nicht den Tod der Heiligen. Paulus hat eine Vision und er hat etwas ausgesprochen. Ich muss noch dem Kaiser von Rom mein Zeugnis ablegen. Und ich berufe mich auf den Kaiser. Wenn du dich auf etwas in deinem Leben berufst, ich berufe mich auf den Kaiser. Mit den Juden war er fertig und ich berufe mich auf den Kaiser. Und er beruft sich. Und jetzt, der Teufel versucht ihn zuerst mal umzubringen, da fasten welche sogar, die essen und trinken nichts mehr und da werden die Leute im Süden in der Sonne Palästinas hitzig und das Blut wallt. Wir werden nicht essen und nicht trinken, bis wir den Kerl umgebracht haben. Aber du siehst, im letzten Moment durch irgendeinen Verrat wird er doch gerettet. Und jetzt ist er auf dem Schiff und wird überführt nach Rom als Gefangener. Apostelgeschichte 28, kann seine Geschichte nachlesen, wird er überführt. Und dann passiert eine Schiffskatastrophe. Der Teufel wollte, dass er im Meer ersauft. Der Teufel möchte nicht, dass du an dein Ziel, deiner Berufung, deiner Vision hinkommst. Das ist die Berufung der Heiligen. Paulus hat einen Wunsch gehabt. Ich möchte nach Spanien noch. Schreibt noch den Römern. Ich möchte nach Spanien noch. Also wenn ich bei euch gewesen. Du siehst also, der denkt nicht an Sterben in Rom, irgendwo im Kolosseum oder wilden Tieren vorgeworfen zu werden. Er möchte noch nach Spanien. Dort in Spanien war eine große jüdische Gemeinde und er wollte der großen jüdischen Gemeinde in Tarsis noch das Evangelium verkündigen. Nach Spanien. Ob er da hingekommen ist, ist eine andere Frage, aber ich lasse es dahin. So, aber jetzt hat er Schiffbruch erlitten. Aber bevor das passierte, weißt du, 14 Tage haben wir keine Sonne gesehen. Wir verzagten am Leben. Und dann in der Nacht, als es nichts mehr lief, als nichts mehr funktionierte, dann hat er gesagt, Geschwister, jetzt bete ich. Und er hat gebetet. Und die einen gerudert und die anderen haben gebetet. Und dann hat er gebetet. Und in der Nacht kommt ein Engel des Herrn zu ihm und sagt, Paulus, das Schiff wird kaputt gehen. Das Schiff wird kentern. Aber alle, die hier mitfahren, werden alle gerettet werden. Der Tod der Heiligen. Und du siehst, wie der Tod der Heiligen aussieht. Also der Teufel will nicht, dass du das Ziel deines Lebens, deiner Berufung, deiner Vision, was es auch immer ist, Plan Gottes, Plan A nicht erreichst. Das ist, was der Teufel mit unter allen Mitteln verhindern möchte. Die Kentern. Und dann ist Paulus beim Feuermachen, Reisig zusammensammeln und da kommt die Wippe und beißt sich da an. Und was macht Paulus? Die anderen, die werden bleich und erstarren, also die ist tödlich, das wissen die Bewohner der Insel, der schleudert es weg und macht Feuer und dankt seinem Gott und nichts passiert, weil er das nicht angenommen hat. Weißt du, wenn du nicht annimmst die Attacken des Feindes und sagst, ich habe eine Vision, dann kannst du ruhig schlafen. Noch ein Einschub, noch unser Bruder Petrus sitzt im Gefängnis und schläft. Die haben mich schon oft gefragt, lieber Bruder Petrus, wie konntest du im Ernst dieser Stunde so selig schlafen im Gefängnis? Der schlief. Und sogar als Engel ihn weckte, hatte Probleme gehabt aufzuwachen, hat sich gar nicht so beeilt. Er schlief. Und er wusste, morgen werde ich geköpft, hingerichtet vom Herodes. Wie konnte er schlafen? Er hatte von Gott eine Zusage. Wenn du mal alt bist, wird dich ein anderer gürten. Da sagt er, jetzt, mit 25 oder 30, ist noch kein Alter. Ich kann noch nicht sterben, wenn du mal alt bist. Der wusste, ich habe vom Herrn ein Wort, wenn du mal alt bist. Und wenn der Herr etwas sagt, dann stimmt's. So, und Paulus wusste, wenn ich vor Gott was ausspreche, wenn ich vor Gott etwas proklamiere, wenn ich vor Gott was bekenne, wenn ich mich auf etwas berufe, ich will zum Kaiser, und dann will ich zum Kaiser nicht, den will ich guten Tag sagen und mein Zeugnis ablegen. Und dann ist okay. Geschwister, deshalb ist auch wichtig, dass wir keine kurzfristigen Ziele in unserem Leben setzen. Manche Leute sagen, wenn ich noch Weihnachten erleben könnte, meinen Geburtstag erleben könnte. Und wenn sie dann erlebt haben, dann sterben sie. Du sollst schwierige, komplizierte, langfristige Ziele dir setzen und sagen, zum Kaiser nach Rom, da kommst du gar nicht hin. Normalerweise. Wenn ich das erreiche, dann, Herr, kannst du mich holen, wenn du mich dazu hinbringst und so weiter. Und er kam dorthin und du siehst, also das ist der Tod der Heiligen. Also der Teufel wird mit allen Mitteln verhindern, dass du dorthin kommst, wo Gott dich haben möchte. Das ist der Tod. Der Herr bringt dich durch. Der Herr bringt dich durch. Also alle, die zum Volk Gottes gehören, die werden durchgebracht. Satan weiß, er hat noch wenig Zeit und er muss sich beeilen. Deshalb kommt es alles so prügeldick in unserem Leben. Er weiß, das ist die letzte Generation, die jetzt noch lebt. Und dann, deshalb tobt er so und wütet so. Und versucht, das Volk Gottes zu unterwandern. Offenbarung Kapitel 3, Vers 9 bis 10, aber ich lese nur ein paar Gedanken. Hört gut zu, sagt der Herr. Ich werde Menschen zu euch schicken, die zum Satan gehören. Du musst es vorstellen. Hört gut zu, ich schicke Leute zu dir, die zum Satan gehören. Satanisten kriegst du ins Haus geliefert. Jetzt hört zu, warum. Diese Lügner werden behaupten, dass sie zum Volk Gottes gehören. Aber es ist nicht wahr. Und ich werde dafür sorgen. Weißt du, Volk Gottes wird unterwandert, heute ganz massiv. Wenn wir voll Heiligen Geistes sind, wenn wir mit Gott sind, wenn wir Heilige sind, wir können nicht unterwandert werden. Gott sorgt dafür. Und hier sagt der Herr, ich werde dafür sorgen, dass sie sich vor euch niederwerfen und euch ehren. Sie werden erkennen, dass ich euch liebe. Ihr habt mein Wort beherzigt, mit dem ich euch zum Durchhalten aufrief. Darum werde ich euch in der Zeit der Versuchung bewahren, die bald über die ganze Erde kommen und alle Menschen auf die Probe stellen wird. Weil ihr mein Wort bewahrt habt. Und ich werde dafür sorgen. Weißt du, die Probleme werden kommen, Satanisten werden kommen, Gottlose werden kommen, Atheisten werden auftauchen. Aber was passiert? Ich werde dafür sorgen, dass sie alle auf die Knie fallen. Siehe, was in Russland passiert. Der ganze Atheismus ist ein Scherbenhaufen. Was ist aus dem Kommunismus geworden? Bankrott. Und das Gleiche wird aus dem Kapitalismus auch passieren. Beides ist Materialismus. Beides wird in die Knie gehen. Aus der Schule Satans. Ich werde dafür sorgen, sagt der Herr. Deshalb, wir müssen vor der Welt und Antichristen und falschen Propheten und Materialismus und den ganzen Abfall keine Angst haben. Gott wird dafür sorgen. Wir müssen nur treu zu Gott stehen. Wir müssen unseren Glauben bewahren. Weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses, will ich dich bewahren vor der Versuchung, die über die ganze Erde gehen wird. Damals war das Wort nicht wahr. Als Johannes diese Worte schrieb, die waren nicht weltweit, die ganzen Probleme. Aber was wir heute haben, ist alles weltweit. Globalisierung. Inflation weltweit. Da ist ein Schuss irgendwo gefallen oder ein Stein vom Berg runtergerollt und schon weiß die ganze Welt. Alles weltweit. Alles, was irgendwo in der Welt was passiert, das betrifft uns alle. Krisen, Probleme, Engpässe, das betrifft weltweit. Aber weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses, will ich dich bewahren. Also das wahre Volk Gottes. Da können Wahrsager kommen, können Hexen kommen, können Materialisten kommen, können Zauberer kommen, können Geistheiler kommen, können Judaisten kommen, können Exorzisten kommen, kann kommen, wer da will. Jesus ist stärker. Jesus ist stärker. Kann kommen, was da will. Ich habe dein Wort beherzigt, oder wir haben sein Wort beherzigt, deshalb gibt uns Gott auch die Kraft zum Durchhalten. Und bald wird der kommen, der kommen sollte, der Herr Jesus. Aber im Augenblick, wir sind in der ganzen Entwicklung. Darum werde ich euch in der Zeit der Versuchung bewahren, sagt der Herr. Und das ist das Geheimnis, der Tod der Heiligen. Gott wird nicht zulassen, dass auch nur ein Haar von dir gekrümmt wird. Gott wird nicht zulassen. Du kannst Dauerwellen legen, so viel du willst. Das ist natürliche Krümmung. Weißt du, aber Gott wird nicht zulassen, dass du untergehst. Dass du leidest, dass du siehst und dass du zugrunde gehst. So wie unser Bruder, der dort verzweifelte und verzagte und seinen Dienst quittierte und sagte, ich höre auf zu predigen, ich mache nicht mehr weiter. Weißt du, das ist menschliches Denken. Aber Gott sorgt dafür, dass irgendwo dann nachher ein Bruder predigt und die Neugier dich doch hinzieht. Ich möchte doch das Zeugnis von diesem Bruder Alexander hören. Und dann hörst du, ich möchte Gott danken. Ich möchte Gott danken. Der Sturm braut sich zusammen, da kommt was auf uns zu, auf die ganze Welt. Und die Geschwister, ich darf euch sagen, ich will kein Prophet sein, ich will aber sagen, so gut wie es euch heute geht, wird es morgen nicht mehr gehen. Und übermorgen erst recht nicht. Deshalb kauft die Zeit aus, genieße jeden Augenblick, jede Stunde, die Gott dir zur Verfügung stellt. Und wenn ich so dran denke, das hat Gott uns 1988 gesagt, als wir nach Berlin kamen. Und hat uns gesagt, genießt die Zeit, kauft die Zeit aus, nützt die Möglichkeiten, die sich euch bieten und so weiter. Das war das goldene Zeitalter. Die Grenzen öffneten sich ein Jahr später und alles, was da passierte. Weißt du, Gott hat uns so richtig geführt. Aber ich möchte nur sagen, kauft die Zeit aus. Es ist böse Zeit. Nützt die Zeit. Nützt jeden Augenblick für dich, für deine Familie, für deinen Glauben, dass du innerlich zugerüstet wirst. Das, was du gelernt hast, das kann dir niemand mehr nehmen. Die können euch die Bibeln verbrennen, euch die Bibeln wegnehmen, können euch von der Gemeinde trennen, aber das, was im Herzen drin ist, das kann euch niemand nehmen. Deshalb sorgt dafür, dass das Reich Gottes inwendig in euch ist, dass der Glaube inwendig in dir ist, dass dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Da brauchen wir keine Gemeinde, keine Kirche, kein Gebäude mehr. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Morgen mehr darüber. So. Ein gewaltiger Sturm braut sich zusammen und nur der, der auf die Worte Gottes hört und das tut, was er sagt, ist der kluge Baumeister. Die Stürme werden kommen, aber das Haus bleibt stehen, weil er Fundament und Grundlage hat. Gib deinem Leben Substanz. Gib deinem Leben ein Fundament. Und das Fundament ist Jesus, der Heilige Geist, das Wort Gottes. Der Herr lässt die Seine nicht untergehen. Dafür ist ihr Leben ihm zu wertvoll. Kolosser Kapitel 3, Vers 1 und 2. Ihr seid mit Christus zum Leben erweckt. Überleg einmal. Du bist erweckt zum Leben, nicht zum Sterben. Du bist wiedergeboren zum Leben und nicht zum Krepieren. Du bist erweckt und du bist zum Glauben gekommen, dass du eines Tages mit Christus auf dem Thron sitzt und regierst. Du bist für was Großes bestimmt. Ihr seid mit Christus zum Leben erweckt, was das alles heißt. Richtet euch also nach dem, was oben ist, wo Christus ist. Gott hat ihm den Ehrenplatz zu seiner rechten Seite gegeben. Richtet eure Gedanken nach oben und nicht auf das Irdische. Denkt nicht den ganzen Tag, wer gießt die Blumen? Wer putzt die Küche? Wer macht die Betten? Was werden wir essen und trinken? Womit werden wir uns kleiden? Weißt du, diese ganzen Alltagssorgen. Wir müssen ein bisschen planen. Also so ist es nicht, dass wir nichts planen müssen, dass wir nur blind in den Tag leben. Aber dass unser ganzer Gedanke nur von morgens früh bis abends spät auf das Irdische gerichtet ist. Du sollst 6 Tage arbeiten und am 7. Tag, ich bin kein Adventist, aber trotzdem, du solltest den siebten Tag heiligen, du solltest für Gott Zeit nehmen, für deine Seele Zeit nehmen, für dein Heil Zeit nehmen, für deine Ewigkeit die Zeit nehmen. Ein Tag in der Woche sollte dir wert sein, dass du dich für Gott interessierst. Und wichtig, und das andere vergisst. Und ich sage eines, wenn du dir nicht Zeit für Gott nimmst, kommst du unter die Räder. Da muss nicht Gott die Schuld schieben und sagen, ich kann es nicht mehr. Wenn jemand 4 Wochen nicht im Gottesdienst war, dann muss er nicht klagen, dass er geistlich am Hungertod nagt und Anfechtungen über Anfechtungen hat. Wenn du 4 Wochen nicht essen würdest, würde es nur ein Bohnenstange sein. Du musst also nur sehen, und so viele Gotteskinder lassen sich Zeit, also alle 4 Wochen so. Einmal im Monat, das reicht. Wir sollten täglich essen, und zwar gut. Täglich Wort Gottes lesen, und zwar nicht nur für die anderen. Weißt du, wir sind böse, es gibt manchmal böse Menschen, Gott möge denen auch Gnade schenken. Böse Menschen, die hören immer für die anderen. Ich kenne Leute, ich nenne keine Namen, aber die CD, das ist für Bruder sowieso sehr gut. Besorgen Sie und dann legen Sie sogar noch rein in den Abspieler da. Und wenn er einschaltet, dass gleich schon die Stimme zu hören ist. Und sogar bei der Stelle eingestellt, wo er es hören müsste, schon alles da gewesen. Weißt du, manche werden mit dem Wort Gottes erschlagen. Das ist nicht der Weg. Das Wort Gottes wird uns überzeugen und das Wort Gottes wird bezeugt und der Heilige Geist arbeitet an uns. Der Heilige Geist erschlägt niemand. Amen. Der Heilige Geist reizt uns und wir sollen zur Liebe gereizt werden. Nur nebenbei. Ihr seid zum Leben erweckt und Gott wird nicht zulassen, dass einer von deiner Familie verloren geht. Amen. Du glaubst das nicht. Brauchst auch nicht glauben. Und selbst wenn du nicht glaubst, Gott wird nicht zulassen, dass einer von deiner Familie verloren geht. Wenn du in den Himmel kommst, kommt auch deine Familie in den Himmel. Deshalb sorge dafür, dass du in den Himmel kommst. Da wird auch automatisch deine ganze Sippe in den Himmel kommen. Du musst nur sorgen, dass du dort bist. Denn mit dir, du und dein ganzes Haus werdet gerettet. Wenn du nicht gerettet wirst, brauchst du für deine Familie nicht zu beten. Du und dein ganzes Haus. Wenn ich so die Bibel lese, weißt du, und da sehe ich, Gott wird nicht zulassen, dass die Heiligen verloren gehen, dass der Gerechte sein Grab bei den Gottlosen findet. Gott wird es nicht zulassen. Da lese ich doch um Davids Willen. Vielleicht hast du auch solche diese Passage gelesen, da im Alten Testament. Der König Salomo, schon gleich der Nächste nach David. Um Davids Willen wird das Königreich bewahrt. Dann lese ich weiter, ein Hiskia, der sollte sterben. Und so weiter. Hat Gott sein Leben um 15 Jahre verlängert, um Davids Willen. Und das Schlimmste, 700 Jahre sogar danach, nach David. Und du siehst, wie weit so der Segen Gottes sich auswirkt. So Jahrhunderte sogar. Und Ahab, einer der gottlosesten Könige in Israel, der in Israel je gesehen hat, mit seiner Isabel und diese Hexe aus Sidon und Tyrus. Und also die das alles so verdorben hat. Und dann sagt Gott doch zu Ahab, um Davids Willen werde ich ein Überrest übrig lassen und das Königreich nicht wegnehmen von Juda. Um Davids Willen, bis auf Jesus, um Davids Willen. Und deshalb, um deinetwillen, wenn du in den Himmel kommst, dein ganzes Haus. Und ich sage euch eines, im Himmel wird es Logen geben. Für Familie Matutis, für die Familie die, Familie die, Familie die. Und bitte mach dich gefasst. Das, was zusammengehört, gehört im Himmel auch zusammen. Und da wirst du deinem Ex-Mann, wenn ihr Kinder habt, mit deinem Ex-Mann zusammen schön, vielleicht werdet ihr einen halben Meter auseinander, ein paar Meter auseinandersitzen, aber ihr werdet zusammensitzen, dann ist halt mit den Kindern verbunden. Fleisch. Bein von Bein und Knochen vom Knochen und so weiter und so weiter. Ihr seid verbunden, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt zum Gesetz rennen und könnt euch scheiden lassen, so viel ihr wollt. Das klappt im Himmel nicht mehr. Ihr gehört zusammen. Und sagt, nein, mein Ex-Mann und meine Ex-Frau, ich will im Himmel nichts sehen. Gewiss, die wird weit weg sein, so wie beim Sean Wesley und Whitefield. Aber ihr werdet eine Ewigkeit brauchen, bis ihr wieder zusammenrückt. Gott, wir... Guck mal, ihr seid mit, wenn da Kinder sind, deshalb, wenn keine Kinder sind, ist eine Diskussion woanders. Und würde ich sagen, woanders, das ist nur auf dem Papier alles gewesen. Aber wenn Kinder da sind, du und dein ganzes Haus, auch wenn es ledige Kinder sind, und da werden manche Väter und überrascht sein, manche plötzlich, wo kommen die alle her? Das sind die ledigen Kinder, die man in die Welt gesetzt hat. Ganze Sippen und da wird eine Familienzusammenführung, Familienheilung geben. Eine Familienwiederherstellung geben, du und dein ganzes Haus. Alle, die mit dir mitfahren. Bei Paulus waren es 276 Menschen. Eine ganze Menge. Wo kommen die alle her? Ja, du wirst überrascht sein. Manche gucken mich jetzt entsetzt. Gott wird nicht zulassen, dass eine Gene, ein Samenkörnchen von dir verloren geht, von deinem Leben. Von dem, was du getan hast, nicht nur an Werke, Worte und so weiter, nein, auch was du produziert hast, Fleisch und Blut. Alles, was Leben hat, was Odem hat, lobe den Herrn, steht in der Bibel. Meine Lieben, wir werden überrascht sein, was die Ewigkeit alles zutage bringt. Gott wird dafür sorgen. Gott wird dafür sorgen, nicht zulassen, dass irgendetwas in Vergessenheit gerät. Sag, begründe mir. Hesekiel 37, wo dieses Leichenfeld, und wo der Geist des Herrn kommt und die ganzen Knochen. Und weißt du, die Knochen sind nicht nummeriert. Und dann heißt Bein zu Bein und jeder findet, und da wird nicht lang rumgefummelt und rumgesucht, von wem bist du? Da finden sich die Glieder zusammen, und zwar genau an der Stelle und genau und so weiter. Diese 618 und 619 Gelenke des Körpers, die kommen zusammen und dann kommt Fleisch drüber und so weiter, da wird alles wieder hergestellt. Der Odem des Herrn, der Wind des Herrn wird das machen. Und die Welt ist ein großer, unendlicher Friedhof, der um die Sonne kreist. Das ist ein Friedhof. Und Gott wird sprechen und Gott wird nur einmal in die Hände klatschen und dann kommt her, ihr Menschenkinder. Gott wird nicht zulassen, dass ein Heiliger, ein Gerechter verloren geht. Und du und dein ganzes Haus, du weißt, was das ganze Haus ist? Das ist die ganze Linie von Adam bis auf David und bis auf Jesus. Und mit Jesus hören die Generationen auf. Alle. Und in dieser Linie von David, da ist eine Rahab dabei, eine Prostituierte. Da sind Gauner drin dabei. Und du sagst, also die möchte ich, kommen die auch im Himmel? Ich sage euch eines, du wirst überrascht sein, wer alles im Himmel ist. Und du wirst überrascht sein, wer alles nicht im Himmel ist. Auch darüber wirst du überrascht sein. Und du geglaubt hast, der ist bestimmt ganz oben bei dem lieben Gott. Nein, vielleicht derjenige, wir haben in Indien eine schöne Sache entwickelt, weil die Inder fahren nur mit Hupe, die brauchen keine Bremse. Und da lernst du beten in Indien auf der Straße. Und dann haben wir so einen Gedanken, so einen Witz oder was weiß ich entwickelt, haben gesagt, da stirbt einer, Pastor stirbt, weil wir Pastoren drin waren im Auto. Der Pastor stirbt und er kommt zum Petrus und kriegt ein schönes Apartment von Gott im schönen Wohnhaus und kriegt eine schöne Wohnung und wohnt und ist zufrieden, ist glücklich, bis da ein Taxifahrer stirbt. Und der Taxifahrer stirbt und kommt auch zum Petrus und der kriegt Penthouse-Wohnung, ganz hoch oben, wunderbare Aussicht, Doppeletage sogar. Und dann ist der Pastor unten böse und geht zum Petrus, zum Hausmeister und sagt, Petrus, es ist nicht gerecht, was hier passiert. Ich habe Gott gedient, jeden Tag mich vorbereitet, gebetet und so weiter und so weiter. Und der Taxifahrer hat nicht gebetet. Und was hat er für dich groß getan im Reich Gottes und dergleichen? Dann sagt, pst, jeder kriegt das, was er verdient. Jeder kriegt das, was er verdient. Und dann sagt Petrus, weißt du, während du gepredigt hast, haben die Leute meistens geschlafen. Während der gefahren ist, haben die Leute alle gebetet. Verstehst du? Die haben alle gebetet. Jeder kriegt, was er verdient. Weißt du, Jesus sagt, ich richte niemand. Und es ist nicht meine Sache, jemanden zu richten. Jeder kriegt, was er verdient. Haben die Menschen. Und deshalb, vielleicht bist du ein komischer Mensch und gehst den Leuten auf die Nerven, aber die Leute beten umso mehr wegen dir. Weil du provozierst sie und trittst ihnen auf die Hühneraugen und reizt sie und so weiter. Und oh Herr, hab Gnade, vergib ihm. Und je mehr die Leute für dich beten, desto höher steigst du auf. Ich will nur, oder je mehr du Sachen und Fehler machst, ich möchte nur den, guck mal, wir haben so viele, der Johannes, mein Namensvetter. Weißt du, der Johannes, ein lieber Mensch war er, guter Mensch war er, anständiger Mensch war er. Aber Petrus, dieser Großmaul, immer Herr, ich. Und hat noch nie mal Amen gesagt, sitzt schon in der Patsche. Herr, hilf mir. Herr, wenn alle dich verleugnen, Petrus wird das nicht machen. Bevor der Hahn da ein paar Mal kräht, hat er schon den Herrn dreimal verleugnet. Unser Petrus. Aber genau das ist, was der Herr liebt. Der Herr liebt unsere Schwachheiten. Der Herr liebt, wir wollen, er sieht unser Wollen, aber er sieht auch unsere Unfähigkeit zu vollbringen. Wir wollen, aber wir können es nicht. Und das ist, was einen so groß macht bei Gott. Der Tod der Heiligen. Das ist, was dich groß macht. Du willst. Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Und was ich nicht tun will, das tue ich. Und zwar mit Begehr oder wie auch immer. Gott wird nicht zulassen. Gott wird nicht zulassen. Paulus betet in Epheser Kapitel 1, Vers 18 bis 20. Betet, er öffne euch die Augen, so wie ich sagte, Herr, öffne ihm die Augen. Er öffne euch die Augen, damit ihr das Ziel seht, zu dem ihr berufen seid. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch in Gemeinschaft mit seinem ganzen Volk bestimmt hat. Öffne die Augen, wenn du das sehen würdest, das wartet alles auf mich. Zu welchem Reichtum? Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er in uns Glaubenden wirkt. Es kribbelt bei dir vielleicht und merkst du, dass da ist was, da tut sich was. Gott arbeitet an mir und du musst nur einen dummen Gedanken haben und schon arbeitet der Geist Gottes an dir. Und zwar ganz massiv. Diese überwältigend große Kraft Gottes an dir ist, denn es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er Christus am Werk war, bei Christus im Werk war, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in die himmlische Welt aufnahm. Dieselbe Kraft, die in Jesus wirkt, wirkt in dir. Und wir kämpfen den Kampf nach Judas, Vers 3, der allen Heiligen übertragen ist. Wir kämpfen den gleichen Kampf. Glaub nicht, dass Petrus weniger gekämpft hat oder mehr gekämpft hätte wie du und ich. Die kämpfen alle den gleichen Kampf. Wir haben alle denselben Teufel. Wir haben alle dasselbe Fleisch. Weißt du, du hast heute so viel Möglichkeiten. Wir haben heute so viel Freiheit, was die Leute früher nicht hatten. Wir müssen nicht Märtyrer werden. So wie die früher geworden sind. Deshalb, wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. In Judas 18 erinnert der Apostel uns und schärft uns ein, bevor es mit der Welt zu Ende geht, werden die Menschen auftreten. Und jetzt pass auf, bevor es mit der Welt zu Ende geht, und wir sind am Ende dieser Welt, wir sind in einem materialistischen, atheistischen, gottlosen Zeitalter, bevor es mit der Welt zu Ende geht, Judas 18, werden Menschen auftreten, denen nichts mehr heilig ist. Du kannst heute keine Kirche mehr offen lassen, nicht einmal in Bayern. Keine Kapelle, da wird alles verriegelt, weil da Ikonen in Russland werden geklaut und so weiter. Da ist nichts mehr heilig den Menschen, auch das Geistliche. Da machen sie über Halleluja und Hosianna und was weiß ich da, Karneval und überall nur Jux und Spaß. Denen ist nichts mehr heilig. Priester sind nicht mehr heilig. Kirche ist nicht mehr heilig. Gott ist nicht mehr heilig. Denen ist nichts mehr heilig. Und die nur ihren bösen Trieben folgen. Die Leute sind es, die Spaltungen anrichten und so weiter. Es sind Triebmenschen, die keinen Funken vom Geist Gottes haben. Denen ist nichts mehr heilig. Schau die Christen an. Gott ist ihnen nicht mehr heilig. Wir kämpfen den Kampf der Heiligen. Und wir sterben jeden Tag neu. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Der Herr lässt die Seinen nicht untergehen. Dafür ist ihr Leben ihm zu wertvoll. In 5. Mose 33, Vers 3, alle Heiligen sind in seiner Hand. Und Gott wird nicht zulassen, dass einer aus dieser Hand gerissen wird. Nicht zulassen. Niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Das, was wir hier erleben, hat keine Generation je erlebt, diese Anfechtung, diese massive Anfechtung. Weißt du, früher hat man keinen Fernseher gehabt, früher hat man kein Radio gehabt, kein DVD und kein CD und nichts gehabt und so weiter. Die Leute haben nur Ziegenböcke gehabt und Schafe gehabt und ein paar Hasen und so weiter. Und sie sind aus ihrem Dorf kaum rausgekommen. Und wenn sie schon über die Alpen nach Rom gegangen sind, haben sie schon ein Testament gemacht. Bis ins Mittelalter, hohe Mittelalter und so weiter. Aber heute, die ganze Welt kommt zu uns in die Wohnung. Die ganze Hölle. Das ganze Krieg und Verderben und Nazitum und die ganze Gewalt. Und Pornografie durchs Internet, das haben die Leute früher nicht gehabt. Also die haben diesen Kampf, den du und ich kämpfen können, unsere Kinder kämpfen können. Du kannst nicht mal geradeaus mehr gucken, nackte Frauen und alles zum Markt getragen. Blöße und je nackter, je raffinierter das dargestellt wird, umso mehr Geld kann man damit machen. Und je skrupelloser eine Sache ist und so weiter. Die Leute leben nur von Schlagzeilen, früher gab es keine Zeitung. Die den ganzen Schmutz rausholt und publik macht und Leute bloßstellt und Leute kaputt macht und anklagt die Leute. Das gab alles nicht. Und wenn es irgendwo passiert, passiert im Hinterdupfing oder irgendeinem Winkel dieser Welt. Aber bis es zu einem rüberkam, das ist, sind schon Generationen vergangen inzwischen. So, aber heute alles mit geht so schnell über die Welt und bei uns, so viel Welt, was wir heute haben, haben wir noch nie gehabt. Der Abgrund tut sich auf, sagt die Bibel. Und das haben wir. Aber alle Heiligen sind in seiner Hand. Und der Gott wird nicht zulassen, dass eines von deinen Kindern verloren geht. Weißt du, wenn du deine Kinder in der Hand Gottes gelegt hast, dann sind sie auch in der Hand des Heiligen. Heilig bedeutet auserwählt für eine besondere Aufgabe. Das ist heilig. Heilig ist nichts anderes als von Gott auserwählt, von Gott beschlagnahmt, von Gott belegt. Von Gott eine Wohnung im Himmel bereitet zu haben und wissen, dort oben ist mein Zuhause. Heilig ist ein Zugehörigkeitsbegriff. Ich gehöre zu Gott. Und alles, was zu Gott gehört, ist heilig. Wenn du zu Gott gehörst, dann ist dein Haus, dein Geld, deine Wohnung, dein Auto, alles ist heilig. Deine Gesundheit ist heilig. Heilig ist ein Zugehörigkeitsbegriff. Alles, was dir gehört, und du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, alles, was zu diesem Tempel gehört, alles, was in diesem Tempel ein- und ausgeht, ist heilig. Alle Geräte des Tempels. Und der Teufel versucht, sich gerade an diesen Geräten des Tempels, deines Tempels, sich zu vergreifen. Psalm 16, an den Heiligen, an den Herrlichen habe ich mein Gefallen. An den Heiligen, und die Heiligen sind die Herrlichen, habe ich mein Gefallen. Und jetzt ist im Augenblick vielleicht noch verborgen, was noch alles so ist. Du sagst, ich soll ein Heiliger sein, oh Gott. Du glaubst gar nicht. Die Stiftshütte, das war das Allerheiligste oder das Heiligtum Gottes. Die Stiftshütte war oben äußerlich mit Ziegenfellen bedeckt. Also es sah aus wie eine Rumpelkammer. Äußerlich mit Ziegenhaarfellen oder mit Ziegenhaar gewebten Decke. Das war eine gute Sache, gute Idee, aber es sah sehr primitiv aus. Und man hat nicht gesehen, was für Gold und was für Material da drin. Äußerlich wurde mit Akazienholz verschlagen, hat also ausgesehen als so, naja, Bretterbude. Aber nicht mehr. Aber innen drin die Herrlichkeit Gottes. Innen drin die Bundeslade. Innen drin das Allerheiligste. Und deshalb ist es auch bei uns äußerlich nur Ziegenhaarfell. Nur eine Bretterbude. Aber innen drin Allerheiligste. Innen drin die Gegenwart Gottes. Innen drin die Herrlichkeit Gottes. Kannst du hinlegen, danke. Innen drin die Heiligkeit Gottes. Innen drin der Geist Gottes. Und weißt du, genau das ist der Geist Gottes, macht den Unterschied. Wenn der Geist Gottes in dir ist, da spielt das Äußere keine Rolle. Das Äußere. Und es ist jetzt noch nicht offenbar, was es sein wird. Aber es wird offenbar werden. Und deshalb die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Freut euch, heißt es in der Heiligen Schrift, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Es ist egal, was die Leute von dir und mir sagen. Und je heiliger du bist, desto mehr Lügen werden sie über dich verbreiten. Das kannst du mir glauben. Angeber ist das. Scheinheiliger. Schmarotzer. Ich weiß nicht, ob du schon alles so gehört hast, was man so über die Heiligen alles sagt. Wie man sie so lächerlich macht. Bet, Bruder, Bet, Schwester, Klimperlesverein. Ich weiß, weißt du, das sind alles Begriffe. Ich kenne sie alle. Ich bin schon 40 Jahre im Dienst unterwegs, Prediger. Ich weiß nicht, wie viele faule Tomaten und Eier mir zugeworfen worden sind. Was ich schon alles erlebt habe bei Straßenversammlungen, so wenn du auf der Straße predigst. Wie du angegriffen wirst. Oh. Weißt du, so im Gottesdienst, so im Hauskreis, wo alle gemütlich beim Kaffee und Kuchen zusammensitzen und so weiter, da passiert nichts. Aber wenn du rausgehst, wenn du erleben möchtest, die Gegenwart Gottes, geh nur mal raus. Fang an, Traktate zu verteilen. Fang an zu sagen, Jesus kenne ich, Jesus ist mein Heiland, Jesus ist mein Erlöser. Und da kriegst du Ohrfeigen. Vielleicht sind manche nur deswegen schwerhörig, weil sie noch nicht Ohrfeigen von draußen bekommen haben. Weißt du was? Christen wissen nicht, wie Christen sein sollten. Weißt du, die schmoren im eigenen Saft, sind betriebsblind. Frag einen Türken, frag einen Moslem, frag einen Atheisten, frag einen Gottlosen, frag einen Ungläubigen. Könnten Sie mir sagen, wie sieht ein Christ aus? Oder wie stellen Sie sich einen Heiligen vor? Du, der wird dir was erzählen. Ich habe in Rumänien gehört, da war noch Ceausescu an der Macht, ich habe in Rumänien gehört, da hat ein junger Bruder Zeugnis gegeben. Ich habe gesagt, ich habe draußen erfahren, was ein Heiliger ist, wie ein Christ sich benimmt. Ein Christ raucht nicht, ein Christ trinkt nicht, ein Christ geht nicht mit anderem Geschlecht, also wenn die nicht verheiratet sind, flirtet nicht und so weiter. Was ein Christ nicht alles macht, das haben ihm die Menschen draußen gesagt, also da musste nicht in der Gemeinde, die meisten Gemeindeleute wissen nicht, wie ein Christ aussehen sollte. Draußen in der Welt. Die Welt sagt es dir. Die Welt weiß ganz genau. Und die, hör mal, frag nicht den Pastor, wie sieht ein Christ aus? Der traut sich sowieso dir vielleicht gar nicht sagen. Oder der redet so um heißen Brei rum und so weiter, möchte ich nicht vom Kopf stoßen. Aber frag den Ungläubigen draußen, deinen Nachbar. Ein Christ, der hört keine weltliche Musik oder der schaltet im richtigen Augenblick ab. Guckt sich keine Pornofilme an. Ein Christ macht das nicht, ein Christ macht das nicht und so weiter. Der wird dich schon erzählen. Hier heute, der Herr wird nicht zulassen, dass seine Auserwählten untergehen. Der Tod gab die Toten her, das Meer gab die Toten her. Und so weiter. Es kommt der Tag, wo wieder alles zurückkommt. Bein zu Bein. Und ich möchte dieses Wunder erleben und ich werde dieses Wunder miterleben. Wir alle werden es erleben. Wie plötzlich alle Gelenke zueinander kommen und plötzlich Fleisch drüber wächst und Sehnen drüber wachsen und plötzlich Geist hineinkommt. Alles, was von Gott ist, ist unzerstörbar. Alles, was von Gott ist, ist unzerstörbar. Du und deine Nachkommen, ihr sollt gesegnet sein. Du und deine Nachkommen. Du Menschenkind, meinst du, dass diese Gebeine noch zum Leben kommen könnten? Ich weiß es nicht. Herr, du weißt alles. Das ist eine schöne Ausrede, was der Hesekiel hier hatte. Herr, du weißt alles. Können Tote wieder lebendig werden? Ich darf dir eines sagen, in Gott lebst du ungehindert weiter. In Gott lebst du ungehindert weiter. Und ich habe noch ein Bild, was ich jetzt noch verwenden möchte hier heute Abend, damit wir das verstehen, viel besser verstehen. Gott erlaubt nicht, dass die Gerechten, die Heiligen verloren gehen. 4. Buch Mose, Kapitel 17, von Vers 16 bis 26, lese ich nicht. Ich umreiße nur ganz schnell, das ist dieser grünende, blühende Mandelbaum vom Aaron. Da plötzlich kommen Leute und machen dem Aaron streitig. Aaron, du bist kein Priester, du bist nicht unser Häuptling, du bist nicht der von Gott begnadigt. 4. Mose 17 und so weiter, du bist das nicht und so weiter. Dann hat Gott gesagt, kein Problem, alle Ältesten, die legen jetzt mal ihre Stäbe auf die Bundeslade, die Gegenwart Gottes, die legen mal alle Stäbe dorthin und wir werden ein Wunder sehen. Wir werden heute ein Wunder erleben. Alle legen jetzt ihre Stäbe dorthin und musst vorstellen, dieser Stab war 40 Jahre in der Wüste. Dieser Stab hat 40 Jahre nicht mehr gegrünt, mindestens, wahrscheinlich noch mehr als 40. Denn die beiden Herren waren schon alte Herrschaften und ein Stab hat ein Leben lang einen begleitet. Bestimmt 80 Jahre schon im Dienst. Dieser Stab Aarons hat nicht gegrünt, nicht geblüht und so weiter. Mit diesem Stab hat er gedient, dieser Stab hat viele Wunder erlebt, alles und so weiter. Er war genauso wie alle anderen Stäbe auch. Legt sie auf die Bundeslade jetzt diesen Stab. Und plötzlich, als Mose sagte, jetzt, plötzlich schlug dieser Baum aus und dieser Baum wurde plötzlich, oder man hat genau gesehen, aus was für Holz dieser Baum geschnitzt war. Mandelbaum. Ohne Wurzeln. ohne Wurzeln, ohne geschichtliche Verbindung, ohne historische Verbindung. Plötzlich schlägt dieser Mandelbaum auf, blüht gleichzeitig und trägt im nächsten Atemzug Früchte. Das heißt für mich, dieser dürre Stab, 40 Jahre, ich lasse mal 40 Jahre, aber meines Erachtens waren es fast 80 Jahre, dieser Stab, tot und abgeschnitten, entfernt von der Wurzel, weiß gar nicht mehr, wo er hingehört, spielt auch gar keine Rolle. Die Gegenwart Gottes bringt alles zum Leben. Amen. Wenn du deine Wurzel in Gottes Gegenwart hast, fängst du im gleichen Augenblick zu grünen, zu blühen und Frucht zu tragen. Und plötzlich ist dieser große Unterschied da. Plötzlich. Für Gott ist es kein Problem, wie lang du tot bist. Für Gott ist kein Problem, wie lang du abgeschnitten bist. Und für Gott ist kein Problem, wo du überall dich rumgetrieben hast und hingekommen bist als dünner Stab und Stecken. Einfach die Lade Gottes und du blühst und grünst und bringst Frucht. In Gott lebst du weiter. Bei Gott geht dein Leben wieder weiter. Da, wo du aufgehört hast, gestern, ist es so, als wenn es gestern gewesen wäre oder vor einer Stunde, die Sache geht weiter. Gott weiß, deine Abstammung, es hätte genauso ein Birnbaum sein können. Nein, es war Mandelbaum. Gott weiß, was du vielleicht schon selbst nicht einmal mehr weißt, was du gewesen bist. Deine Geschichte. Und er gibt deine Bestimmung, deine Identität dir wieder zurück. Ein Schlag und schon grünst du, blühst du und trägst Frucht. Ein Wort nur. Und das ist heilig sein. Standortwechsel plötzlich. Nur ein Standortwechsel. Du wirst hier aus dieser Welt rausgenommen und auf der Lade Gottes, auf die Gegenwart Gottes gelegt oder in die Gegenwart Gottes gelegt und schon. Das Tote ist zum Leben erweckt. In der Gegenwart Gottes blühst du, trägst du Frucht und alles im Jetzt, weil alles ewig ist bei Gott. Wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, da herrscht Leben, du bist so frisch. Manche Leute sagen, ich bin ausgebrannt. Dein Problem mit Ausbrennen ist, weil du nicht in der Gegenwart Gottes bist. Du bist überall, aber nicht da, wo du sein solltest, in der Gegenwart Gottes. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, grünst du, blühst du und du trägst Frucht. Was das ist, Frucht des Heiligen Geistes. Plötzlich hast du ganz neue Sicht für dein Leben. Der grünende Stab spricht für sich selbst, da brauchst du keine Erklärung mehr. Plötzlich hat dein Leben Innenleben. Dieser Stab, dieser tote Stab in der Gegenwart Gottes. Das kannst du nicht erklären. Wie mag das zugehen? Brauchst du auch nicht erklären. Plötzlich ist dieses Vergängliche unvergänglich. Dieses Tote lebendig. Plötzlich hat dein Leben eine neue Substanz. Plötzlich pulsiert das Ursprüngliche in dir und muss sehen, dieser Mandelbaum, das ist, was mich fasziniert. Nicht irgendein Pflaumenbaum oder irgendein Frucht, nein, das, was es damals gewesen ist, was Gott damals gewollt hat, da, wo man abgeschnitten wurde, wo man beschnitten wurde und die Haut abgeschält und so weiter wurde. All das, was du Schmerzliches erlebt und erfahren hast, das schlägt plötzlich aus. Dir nichts, mir nichts. Und wie sind wir beschnitten worden? Von außen her, von Menschen. Du wolltest vielleicht einen ganz anderen Beruf wählen. Du wolltest vielleicht ganz andere Menschen begegnen und mit ganz anderen Menschen zu tun haben. Und du hast dir so viel vorgenommen und dann sind Flüche über dein Leben ausgesprochen worden. Da sind so Begrenzungen, Beengungen ausgesprochen worden. Ach, du liebe Zeit. Aber in der Gegenwart Gottes hast du deine wahre Identität wieder. Deine wahre Identität wieder. Du bist wieder ein Mandelbaum. Was das auch immer heißt. Ich könnte jetzt eine metaphysische Auslegung hier bringen, das tue ich aber nicht aus Zeitgründen. Aber dieser Mandelbaum, eine der ersten Obstsorten, die der Mensch kultiviert hat, das ist Mandelbaum gewesen. Also aber, dass das ursprünglich, das, was Gott von deinem Leben ganz am Anfang wollte, was du nicht geworden bist, weil du in der falschen Familie reingeboren wurdest und in der falschen Vorzeichen womöglich reingeboren wurdest, ach. Du gehörst jetzt Gott. Abgeschnitten von diesen menschlichen Wurzeln auf der Lade Gottes und du fängst an zu grünen in der Gegenwart Gottes. Und dann müssen alle anerkennen, das ist es. Das ist es. Die anderen haben nicht ausgeschlagen, weil sie nicht wert waren, nicht würdig waren, nicht verdient haben. Und Gott ist dieser große Offenbarer. Der Tag der Offenbarung kommt für dich und mich. Und ich freue mich. Und deshalb, die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Heiligen, der Kinder Gottes. Die ganze Schöpfung. Warte darauf. Die Tiere warten darauf, deshalb sterben die ganzen Arten jetzt aus. Für mich ist das Sterben der Arten, der Eisbären kein großes Problem. Weißt du, diese ganzen Kampagnen, die Menschen hätten sich schon viel früher bekehren sollen. Und nicht jetzt erst, wo und damit nur Geschäft machen. Die sollten, hätten viel früher aufwachen müssen. Aber weißt du, das ist nicht mein Problem. Gott macht Klacks und da kommen die ganzen Eisbären wieder, die Braunbären wieder, die Brummbären und die Grizzlybären. Und da wimmelt es wieder, aber die tun einem nichts. Das Kind wird am Loch der Otter spielen und der Löwe wird Gras fressen mit dem Kalb zusammen. Und die Natur, ich warte schon, bis die Natur zum neuen Leben erwacht. Was wir hier haben, ist nur ein sterbendes Leben. Gott macht nur ein Wort, so wie Gebein, diese Knochen zusammenkommen, wie Gott das alles weiß, wo alles dazugehört. Gott hat die DNA, Gott hat die Gene, Gott hat die Informationen alle noch fest in seinem Buch des Lebens festgehalten. Und deshalb, unsere Namen sind nicht in irgendeinem Kirchenregister. Ich lege keinen Wert auf Kirchenregister oder irgendeine eine Behörde. Mein Name steht im Buch des Lebens. Und dann wird der Herr Bücher auftun und dann wird er sagen, ich weiß nicht, ob er Matthäus rufen wird oder Johannes rufen wird, aber ich habe einen speziellen Namen wahrscheinlich bei Gott. Und er wird uns bei unserem Namen rufen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist erlöst und fürchte dich nicht, sagt der Herr. Bei deinem Namen wirst du gerufen. Und du heißt ganz anders, als deine Eltern dich genannt haben. Deine Eltern haben dich so und so genannt. Ich habe in Afrika jemanden kennengelernt, und ich sage, wie heißt dein Sohn? Fünfter Gang. Blöde. Also wie kann man einen so nennen, fünfter Gang? Ja, sagt der Missionar war bei uns und wenn wir dann schöne Straße hatten, hat er einfach gesagt, leg den fünften Gang rein. Und das hat so schnell und so zügig, und mein Sohn sollte so ein schneller, ein zügiger sein, der fünfte Gang. Was eine blöde Sache, so, verstehst du, der Vater, dem fällt was ein, der fünfte Gang und der Junge muss fünfter Gang heißen. Wie heißt du, fünfter Gang? Sei froh, dass du nicht in Afrika wohnst und Narrenfreiheit hast. Fünfter Gang. Das ist nicht der Name. Weißt du, dann gucken sie im Buch, wie sollten das Kind heißen? Und dann gucken sie da alle möglichen Bücher durch und so und so. Gott hat einen Namen für dich und mich, den nur der kennt, der ihn trägt, nach der Offenbarung. Du weißt vielleicht, Schwester Freude, Bruder Leben, oder Schwester Friede. Was für Namen. Wir werden schon göttliche Namen finden. Gott hat alle, die Gott begegnet sind umgetauft worden von Gott. Und Gott hat seinen Namen in den Namen der Menschen hineingebracht. Sein, beim Abraham noch ein A dazu, Adonai, Herr der Heerscharen, der Mächtige, der Starke und so weiter. Sarah, Sarai und so weiter. Gott hat immer, du sollst nicht Simon Jona heißen, du sollst jetzt Petrus heißen. Weißt du, was das heißt? Fels. Aber was dieser Bursche war, war alles andere wie Fels, er war ein Waschlappen. Aber der Herr hat eine Identität in ihm gesehen. Er hat gesagt, dieser Petrus, der mir vertraut, nur allein durch mich wird er Fels sein. Oder Gideon, du streitbarer Held, sitzt im Loch in der Grube und röscht sein Getreide. Weißt du, Gott sieht uns, wie wir wirklich sind. Nicht wie die Menschen dich sehen. Weißt du, wir leben immer so, wie die Menschen gerne haben möchten, so äußerlich. Das ist Heuchelei. Gott kennt uns durch und durch. Und er wird nicht zulassen, dass das, was von ihm ist, untergeht und verloren geht. Und Gott bringt die Seinen durch. Halleluja. In der Gegenwart Gottes heilt auch alles. Alles, was hier Aaron erlebte, die ganze Beleidigung, du bist nichts, Gott liebt dich nicht. Gott ist nicht mit dir, mit diesem Stamm Levi und so weiter. Nein, nein, nein. Die anderen sind viel größere Stämme. Und Gott bekennt sich. Und wenn Gott sich zu uns bekennt, ist alles anders. Und Gott sagt zum Teufel, taste seine Seele nicht an. Bei dir wird alles angegriffen, was nur angegriffen werden kann. Und es wird heutzutage alles erschüttert, was nur erschüttert werden kann. Heutzutage sind wir in so einer Phase drin. Aber sei getrost, wir werden das alles überleben. Martin Luther King hat so ein schönes Lied an seiner Bewegung genommen, We shall overcome. Wir sollen und wir werden überwinden. Wir werden überwinden, wir werden überleben. Egal, was jetzt die Welt macht, egal, wie sie uns aufnimmt, egal, wie sie uns empfängt, auch wenn sie uns abschießt. Wir werden überwinden. Weil wir bei der Schar der Überwinder sind. Wir werden überwinden und wir sollen diesen Traum nicht aufgeben. Wir sollen diese Vision nicht aufgeben. Wir sollen diesen Glauben nicht aufgeben. Gott wird nicht zulassen, dass einer der Heiligen zu Schaden kommt. Keiner. Hat alle durchgebracht. Und Jesus sagt, Vater, ich danke dir, dass du mir alle bewahrt hast, die du mir gegeben hast. Du hast mir alle bewahrt. Jesus hat gebetet. Und Jesus sagt Petrus und zu den anderen Aposteln, ich bete für euch, dass euer Glaube nicht aufhöre. Und guck mal, was die alle erlebten. Die wurden alle versprengt in alle vier Himmelsrichtungen. Als Christus gekreuzigt wurde, da rennen sie alle davon. Und was macht der Heiland? Er geht jedem Einzelnen nach. Er sucht jeden Einzelnen auf. Und den ersten, den er besucht, ist Petrus. Und als der auferstandene Herr sagt sogar zu dem, oder der Engel vielmehr, sagt er, und grüßt mir Bruder Petrus. Der hat es am nötigsten gehabt. Der am schändlichsten versagt hat. Gerade der kriegt den lieben Gruß vom Engel und grüßt mir Petrus. Sagt ihm, ich lebe. Er soll sich keine Gewissensbisse machen. Er soll alles vergessen. Ist alles vorbei. Das muss alles sein. Grüßt mir Petrus. Und Leute, ich möchte auch Judas noch irgendwo reinnehmen. Bei uns, in unserer Bibel hat er sich erhängt. Aber Leute, da ist noch eine Geschichte, die ist nicht fertig. Und Gott weiß den Petrus. Denn ich sehe nirgendwo, dass einer der Apostel schimpft und schaut euch den Judas an, den Verräter. Jesus sagt, es müssen Ärgernisse kommen. Durch wen den Menschen, durch wen die Ärgernisse kommen? Und Judas, guck mal, der eine kriegt innere Heilung und der andere kriegt keine innere Heilung. Das ist manchmal fraglich. Und der eine geht in die Hölle, würde ich so versagen, aber ob er in der Hölle gelandet ist, glaube ich nicht. Das lasse ich dahingestellt. Gott ist der Richter und ich bin nicht der Richter über den Bruder Judas. Der geht in die Hölle. Wenn Gott uns nicht Gnade schenken würde, wir gehen alle in die Hölle. Du und ich, sturstracks. Aber, und dann nimmt er sich den Petrus vor. Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieber wie die anderen sogar? Und Herr, du weißt es. Gott weiß alles. Gott weiß alles. Was kannst du dafür, wenn Satan dein Herz plötzlich erfüllt und plötzlich nur noch ans Geld denkst, wie bei Judas? Was kannst du dafür? Du hast nicht aufgepasst, gewiss, du kannst was dafür. Aber ich habe für euch gebetet, dass euer Glaube nicht aufhört und Satan begehrt euer, auch unser. Und du glaubst gar nicht, was er für einen Appetit auf Christenfleisch hat. Der mag Christen, besonders seine Delikatesse. Die Gläubigen, die Heiligen, die um ihr Leben kämpfen und sagen, Herr, hilf, dass ich durchkomme. Herr, hilf. Herr, hilf. Es gibt eine ganze Bewegung, die grüßen sich. Und ich denke, das ist vielleicht auch für uns manchmal gar nicht so schlecht. Die grüßen sich, wenn sie begegnen. So, wir sagen, Jesus siegt. Eine ganze Bewegung, die sagt, Jesus hilft. Wenn die sich grüßen, einander begegnen, die sagen, Jesus hilft. Nicht Jesus siegt, der hat gesiegt, gewiss. Aber Jesus hilft heute, dass ich durchkomme. Jesus hilft. Sag deinem Nachbar, Jesus hilft. Jesus hilft. Jesus hilft uns. Und wir sollten uns gegenseitig viel mehr ermutigen. Jesus hilft. Jesus hilft. Jesus hilft, dass ich durchkomme. Jesus hilft, dass ich das Ziel erreiche. Jesus hilft, dass ich am Glauben bleibe. Jesus hilft, dass ich noch, ja, so wie diese Frau hier, ich kann es nicht mehr glauben. Jesus hilft, dass ich wieder rauskomme. Jesus hilft, dass ich das Leben durchlebe und irgendwie gut oder recht oder schlecht das Leben schaffe. Und Jesus hilft, dass ich treu bleibe bis zum Schluss. Jesus hilft. Wir sollten viel mehr einander gegenseitig ermutigen, Bruder, Schwester. Nicht, dass Jesus siegt. Jesus hilft, dass ich durchkomme. Und mit diesem Gruß, Jesus hilft dir und mir und uns. Und als Gemeinde grüße ich euch alle. Amen. Lasst uns aufstehen.